Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf.
Schön.
Hallo Kara.
Hallo Yannick.
Hallo Berlin. Das war ein großer Traum von mir, das irgendwann mal zu sagen. Und jetzt ist es soweit. Kara, ich bin so krass aufgeregt.
Same, ja. Kann man so sagen. Was mache ich eigentlich hier?
Ich weiß, das haben wir uns oft gefragt, ne? Mhm. Vor allem, weil du noch nie auf einer Bühne gestanden bzw. gesessen hast.
Leute, es ist das allererste Mal für mich auf einer Bühne und ich, also wenn man mir vor ein paar Wochen oder Monaten noch gesagt hätte, dass ich sowas mal mache, ich hätte euch einen Vogel gezeigt, aber hier bin ich und es wird gut. Das wird gut heute Abend.
Ich freue mich ganz doll auf diese Folge. Ich freue mich vor allem ganz doll, dass wir unser Wohnzimmer aus Kreuzberg rausgeholt haben und weit in den Norden, in den Prenzlauer Berg gekommen sind. Wir sitzen hier im Kolosseum-Kino in der Gleimstraße und haben eine ganz tolle Person heute zu Gast, mit der wir über ihr Buch reden wollen. Aber vorher gibt es noch ein, zwei andere Sachen, über die wir reden wollen, nämlich, welcher Tag ist heute, Kara?
Heute ist der Welttag des Buches.
Seit 1995 wird Lesen gefeiert, am 23. April. Und das ist, ich glaube, es gibt keinen schöneren Tag, als den 23. April heute hier zu sitzen.
Man könnte meinen, wir hätten das uns so ausgedacht.
Da haben wir nicht.
Ja.
Kara, was verbindest du mit Lesen?
Ich verbinde mit Lesen auf Reisen gehen. Ich bin so, ihr kennt alle dieses Bild vom Kind, was unter der Bettdecke mit der Taschenlampe liest. Ich war dieses Kind. Und wenn meine Mutter dann irgendwann gesagt hat, so, hey, Zeit fürs Bett, dann war ich so, hey, noch eine Seite. Und das ging dann relativ lange so weiter, bis mir irgendwann der Strom abgeschaltet wurde. Und dann habe ich unter der Bettdecke weitergelesen. Deswegen, die Leidenschaft ist schon lange da.
Ich habe tatsächlich gar nicht, also ich habe immer Lesen geliebt, aber ich glaube, die richtige Liebe habe ich erst gelernt durch Harry Potter. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass es leider so weh tut, dass ich ganz doll versuchen muss, Werk von Autoren zu trennen, weil wir natürlich nichts, was J.K. Rowling von sich gibt, unterstützen wollen und können, aber ich versuche mir trotzdem die Liebe zu Harry Potter beizubehalten und ich kann mich noch total daran erinnern, dass ich, als der 7. Band rauskam, auf Englisch, ich hatte einen Tag später Geburtstag und ich war in Hamburg und bin in die U3 in Baumwall gestiegen. Alle Leute, es war wirklich so, alle Leute in diesem Zug haben Harry Potter gelesen. Und
ein kollektiver Reading-Moment und du warst ausgeschlossen. Es war ein kollektiver Reading-Moment.
Ich war ausgeschlossen und ich wusste, nächsten Morgen wird der Band auf meinem Geburtstagstisch liegen. Und was habe ich gemacht? Ich bin in die Buchhandlung gegangen.
Hast du angefangen? Nee.
Habe mich da reingesetzt und habe angefangen zu lesen, weil ich wirklich nicht warten konnte. So geil. Und das finde ich total abgefahren, dass Bücher das schaffen.
Ja.
Und wir sitzen auch hier, weil ein Buch genau das bei uns geschafft hat.
Genau. Wir sind heute hier mit der wunderbaren Eva Bramschüfer und ihrem Debütroman, der am 17. April erschienen ist. Und Leute, brandheiße News, seid heute offiziell auf der Spiegel-Bestsellerliste. Yeah. Zum Applaus wert.
Eva Bramschüfer lebt in München, ist Journalistin und Autorin, schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und Condé Nast und teilt ihre Liebe zur Literatur auf den sozialen Medien für mehr als 25.000 FollowerInnen und hat jetzt eben diesen Roman Weißer Sommer rausgebracht. Und Kara und ich haben ihn vor einiger Zeit bereits lesen dürfen, als wir gefragt wurden, ob wir diesen Abend moderieren wollen, Evas Buchpremiere. Und was soll ich sagen, wir haben beide sehr, sehr viel geflennt, aber wie es dazu kam und worum es in Weißer Sommer geht und was Eva inspiriert hat zu schreiben, das fragen wir sie jetzt selbst. Deswegen.
Genau. Normalerweise, wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass wir unsere Gäste immer so ganz cringe einmal auf die Bühne schnipsen, so mit so einem Schnips. Das machen wir heute nicht. Wir begrüßen Eva mit einem tosenden Applaus, bitte. Let's go und herzlich willkommen, Eva Bramschüfer.
Hallo Eva.
Hallo
Eva.
Ihr beiden.
Wie so schön, geht dass du es da dir? Bist.
Oh wow, also ich war eben in dem Saal und er war leer und jetzt hochzugucken ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes. Krass, danke, dass ihr da seid. Das ist wirklich, wirklich toll, dass wir hier sein können und ich bin ganz dankbar für alle, die heute da sind. Hi, hi, hi.
Hi. Eva, bei dir war die letzte Woche sicher wild. Dein Debütroman ja. ist am 17.04. bei Rowohlt erschienen und jetzt schon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Wie geht es dir?
Also man wirft oft mit diesem Wort Fiebertraum um sich, glaube ich. Aber bei mir war das wirklich so. Also ich bin an dem Tag, wo das Buch rausgekommen ist, erstmal krank geworden, weil ich so überfordert war. Also einmal flach gelegen, mein Körper hat, glaube ich, gesagt, jetzt schon mal präventiv, einmal geben wir ihr eine Auszeit. Und das war Wahnsinn. Also jedes Mal, wenn ich dann irgendwie aus dem Fieber wach geworden bin, habe ich mir gedacht, kurz Instagram checken und es ist so viel Liebe mir entgegengebracht worden. Das war so überwältigend. Also wirklich eine irre Zeit und mit diesen News, die ihr gerade angekündigt habt, das habe ich mich nicht getraut, dran zu denken. Ich habe es immer so weggeschoben und wenn das jemand mich gefragt hat und glaubst du, du kommst auf die Liste, dann habe ich mal gesagt, oh, halt auf, ich will gar nicht drüber nachdenken und dass das jetzt passiert ist, das ist irre. Wirklich.
Ja, Glückwunsch. Das ist einfach, also,
wir konnten das prognostizieren.
Ja, genau.
Wir haben, als wir Weißer Sommer zum allerersten Mal gelesen haben, direkt gewusst, dass das ein absoluter Hit wird.
Wir haben natürlich auch vor allem richtig viel geweint, haben wir ja schon gesagt.
Und wir lieben weinen.
Ja, sehr gut, ich auch.
Ugly crying. Und ja, die Frage wäre jetzt erstmal, wie kam dir die Idee zu Weißer Sommer? War das so die erste Idee für ein Buch? Du wusstest so, das möchte ich schreiben? Oder war das irgendwie nach einem längeren Prozess? Erzähl mal ein bisschen.
Das ist tatsächlich nicht das erste Buch, was ich geschrieben habe. Das allererste ist in einer Schublade bei mir zu Hause.
Kommt es nochmal raus?
Schauen wir mal, muss ich mal mit Linda sprechen. Ich weiß nicht, wo sie sitzt, da vorne in der ersten Reihe, meine Lektorin. Nee, aber das ist, ich glaube, das habe ich gebraucht, um ein bisschen warm zu werden.
Ja.
Und die Idee zu Weißer Sommer hatte ich tatsächlich im Zug. Ich bin nach Hause gefahren zu meiner Familie nach Essen und das ist bei jeder Person ein bisschen unterschiedlich, was als erstes kommt. Manche haben als erstes den Plot, andere als erstes die Figuren. Und bei mir war von Anfang an so ein ganz starkes Gefühl da. Ich habe Musik gehört, habe aus dem Fenster geguckt. Das mache ich auch nur im Zug. Normalerweise ist da immer irgendwie was, muss irgendwie eine Serie gucken oder so. Und da habe ich mal ein bisschen meine Gedanken schweifen lassen. Und ich hatte total Lust, einen Text zu schreiben über zwei Menschen, die sich eigentlich sehr nah sein wollen, aber es nicht so richtig können. Und das dann unter so ein Brennglas legen, die beiden auch noch einsperren und das im Sommer passieren zu lassen, wo alles noch mal intensiver ist, das ist so nach und nach gekommen. Und dann saß ich da und dachte mir, okay. Und bin dann zu Hause angekommen. Und ich weiß noch, wir haben Abend gegessen mit meiner Familie. Und ich musste die ganze Zeit an diese Idee denken. Bin so outgezoned und konnte nicht aufhören, daran zu denken. Und das ist immer ein sehr gutes Zeichen dann.
Wann war das? Also wie lange ist das her und wie lange hast du für den Roman dann geschrieben?
Ich glaube, das ist jetzt fast 4 Jahre her.
Ach,
also ich bin jetzt 29, da war ich 25 und da ist natürlich viel Zeit vergangen und viel drüber nachdenken und soll ich jetzt und jetzt wirklich und also das ist nicht aktive Schreibzeit gewesen, aber schon ein Weilchen, ne?
Ja. Und wir kommen später ja noch auf den Roman zu sprechen und auf die Inhalte, ne? Aber erstmal jetzt ein bisschen über den Werdegang. Wie lange, du hattest die Idee, wie lange hat es gedauert, dass du angefangen hast zu schreiben? Wann hattest du First Draft? Wann hast du dich an Verlage gewandt? Und wie bist du jetzt am Ende bei Rowohlt gelandet?
Ich habe tatsächlich recht lange gebraucht, um dann mich hinzusetzen und zu schreiben. Also ich bin um diese Geschichte so lang rumgeschlichen und meine Freunde, die auch hier sind, die können das auch bezeugen, diese Geschichte hat schon so viele Formen angenommen. Mhm. Also die Namen haben sich geändert, das Setting hat sich geändert, aber die Grundidee und der Kern ist eigentlich relativ gleich geblieben. Das heißt, eine sehr lange Rumschleichphase um die Idee, auch diesen Mut aufzubringen, sich da hinzusetzen, in diese Gefühle reinzugehen, hat ein Weilchen gedauert. Und dann kam eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich muss es jetzt einmal aus meinem System rauskriegen. Mhm. Und in der Phase habe ich tatsächlich mir dann immer einen Wecker gestellt vor der Arbeit und ich bin kein Morgenmensch. Das war Horror auch für meinen Freund, der dann auch geweckt wurde, wenn ich morgens aufgestanden bin oder nach der Arbeit. Und als das einmal aus meinem System raus war, hat das so gut getan und ich konnte nicht aufhören. Also wenn man dann in diesen
Bist du in den Flow reingekommen?
In den Flow, genau, da wird immer so drum gemunkelt, aber das ist ein super Gefühl, wenn das zustande kommt. Und dann habe ich sehr lange überarbeitet und ich glaube wirklich fast die längste Zeit habe ich damit verbracht, den Mut aufzubringen, das rauszuschicken, weil ich dachte mir so, oh Gott, und wenn das jetzt schief geht und ach, ist das peinlich und ach. Und dann habe ich meine tolle Agentin Petra gefunden, die auch irgendwo hier sein müsste. und die hat dann zu mir gesagt, du bist bereit, weil ich dachte mir erst, okay, nee, wir müssen jetzt da irgendwie noch ein Jahr dran schreiben. Und sie meinte, nee, let's go.
Es geht doch auch nicht darum, dass man einem Verlag das perfekt fertige Buch überreicht. Ne? Also am Ende arbeitet man ja mit Lektoren, Lektorinnen. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das total eine Überwindung kostet, weil man ja auch so sich so nackt macht eigentlich, ne?
Komplett. Also ich
glaube, vor allem in einem Erstwerk.
Ja, ich glaube, man macht sich, also in Musik und ich glaube in jeder Form von Kunst wahrscheinlich extrem nackt. Und das allein dann nur Leuten zu geben aus der Branche, die sich auskennen, die nicht Mama, Papa, meine Freunde sind, die, wo ich immer dachte, die müssen ja sagen, dass das gut ist. Also das sagen die mir wirklich die Wahrheit. Und dann das erste Mal so positives Feedback aus der Branche zu bekommen, war für mich so Gold wert und es hat mich total überwältigt dann auch in dem Moment.
Okay, wie war das dann? Du hast es dann quasi an deine Agentin gegeben und dann habt ihr euch entschieden, das an mehrere Verlage rauszuschicken. Was war der nächste Moment?
Der nächste Moment war, dass ich ein Preempt-Angebot bekommen habe. Für alle Leute, die nicht aus der Verlagsbuchbranche kommen, das bedeutet, dass man ein Angebot bekommt, was meistens relativ hoch ist, weil die Verlage versuchen, einen so wegzuschnappen. Mhm. Und ich bin nicht so ein risikofreudiger Mensch, aber ich habe es abgelehnt, weil ich mir dachte, ich möchte irgendwie noch ein paar mehr Verlage kennenlernen. Ich glaube, da ist noch mehr drin. Da ist ein bisschen die Zockerin in mir rausgekommen. Mhm. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Und dann ist eine Auktion passiert. Und das ist das Absurdeste, was mir wirklich…
Okay, wie können wir uns das vorstellen? Mit Hammer?
Oh, ja, genau, quasi. Das wäre toll gewesen. Nee, leider nicht. Da wird der Text dann an bestimmte Verlage angeboten. Und dann sagen die, wir sind dabei. Andere sagen, wir sind nicht dabei. Und bei mir waren dann, glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, 8 oder 9 Verlage dabei? Also gar
Eva, wie viele
wir wissen,
dabei
wie viele dabei waren.
Weißt du, warum wir das wissen?
Warum?
Jetzt guckt sie wie so ein Lamm.
Es gibt einen Full-Circle-Moment.
Es gibt einen Full-Circle-Moment.
Leute, in der zweiten Folge hatten wir Friederike Schiebach vom Ulstein Verlag bei uns.
Genau.
Und was dann passierte, spielen wir jetzt einmal ab.
Wir haben, also dazu muss ich noch sagen, wir haben das gar nicht... Wir haben uns erst im Nachhinein wieder daran erinnert und haben dann nochmal diese zweite Folge gehört, wo Friederike Schielbach uns über die Arbeit im Verlag berichtet hat und sie sagte Folgendes in unserer Folge.
Haltet euch fest.
Manchmal habe ich das Glück, dass sie sich für mich entscheiden, aber manchmal geht es auch an jemand anders. Also ich hatte zum Beispiel gerade einen Fall mit einer tollen Autorin aus München, Eva Bramschüfer. Das war ein ganz tolles Debüt, Weißer Sommer heißt das und das wollten 12 Verlage sehr gerne machen.
12 gleichzeitig.
12 gleichzeitig und das haben wir in dem Fall nicht bekommen. Das hat unsere liebe Kollegin Linda von Rowohlt bekommen.
Linda!
Congrats an Rowohlt.
Congrats an Rowohlt, sagen wir an dieser Stelle.
Congrats an Rowohlt!
Oh mein Gott.
Ja.
Wow, es waren echt 12, das habe ich ja schon komplett verdrängt.
Das war die Aktion.
Ja.
Oh. Geil. Also Rowohlt hat deinen Stoff bekommen.
Ja, Gott sei Dank.
Ist ein
ich bin
guter.
Ganz happy, dass ich bei Rowohlt bin. Ja.
Ja, es ist wirklich, wirklich ein ganz besonderer Roman und ich finde, wir sollten uns ein bisschen über Weißer Sommer unterhalten.
Gerne.
Es geht um die große Frage, gibt es den richtigen Zeitpunkt für die erste große Liebe? Und im Mittelpunkt stehen Alma und Theo, es geht um ihre Beziehung und obwohl sie sich eben, wie du sagtest, sehr, sehr nah sind, gibt es viele Probleme zwischen den beiden und man folgt ihnen sozusagen auf dieser Reise, aber in Retrospekt. Man wird die ganze Zeit so ein bisschen hin und her geschmissen zwischen den Zeiten. Die befinden sich in dem Sommerhaus der Familie in Frankreich und erinnern sich aber an ihr Kennenlernen und auch eben dann an alles andere, was noch so passiert. Und ja, man sagt ja immer, der erste Roman ist autobiografisch. Wie viel Alma oder Theo steckt denn eigentlich in dir?
Oh Gott, diese Frage, die… Also
sie
ich
muss kommen.
Ja, ich weiß und ich verstehe die auch total, die Frage. Ich glaube, ich wäre genauso neugierig. Und auf jeden Fall, also ich glaube, besonders bei Debüts steckt da viel von einem selbst drin. Es ist auf jeden Fall nicht autobiografisch, also mir ist das nicht 1:1 so passiert. Vor kurzem habe ich ein Interview geführt und da wurde ich gefragt, sitzt denn da jetzt irgendwo in Frankreich ein Theo und wartet auf dich? Und ich muss euch enttäuschen, also es gibt den nicht. Ich bin seit 9 Jahren mit dem Mann da vorne zusammen.
Mit Theo, er heißt auch Theo.
Hi Theo, schön dich kennenzulernen.
Okay, aber auch ein bisschen engstirnig. Es hätte ja auch sein können, dass du Theo bist und irgendwo Alma ist.
Genau, ich wollte das gerade sagen.
Das heißt ja nicht gleich, dass du dich mit Alma identifizierst.
Ich würde verstehen, wenn das die naheliegende Frage ist, oder das ist auch die Frage, die mir oft gestellt wurde. Und tatsächlich habe ich mich beim Schreiben auch oft wie er gefühlt oder ihm näher gefühlt. Und das war ganz schön, dann zu merken, dass natürlich die irgendwo aus mir entspringen und meine Welt sich, meine Gefühle, meine Ängste irgendwo in dem Buch stecken, aber auch dann irgendwie nicht, weil sie sich so losgelöst haben von mir und ihre eigene Dynamik angenommen haben und ihr eigenes Ding gemacht haben, dass ich zwischendrin auch dachte, oh Gott, was macht ihr denn jetzt? Was trifft ihr für Entscheidungen?
Was passiert da? Das haben wir uns auch gedacht beim Lesen.
Das ist frustrierend gewesen manchmal, ne?
Ja. Es gibt so viele Situationen, in denen man denkt, mach's nicht, bitte. Wie viel Spaß oder Überwindung hat es dich am Ende gekostet, die Charaktere genau dahin zu bringen?
Oh, also es... Manchmal fühlt man sich so ein bisschen wie so ein kleiner Sadist als Autorin, weil du die natürlich, du kannst sie nicht nur beschützen. Ich glaube, es macht Spaß, aber auch Angst als Autorin genau an diese Punkte zu gehen, wo es weh tut, wo man sich denkt, okay, die Szene könnte ich jetzt auch glatter lassen und da nicht hingehen mit meinen Figuren, aber sie nur zu beschützen und vor diesen schlechten Entscheidungen zu bewahren, wäre nicht authentisch, wäre, glaube ich, auch super langweilig zu lesen. Mhm. Das heißt, ich musste sie ab und zu da ein bisschen in unangenehme Situationen bringen, beziehungsweise manchmal haben sie mir auch gesagt, das würde ich aber so nicht machen, und niemand verhält sich immer total richtig. Was für ein langweiliges Buch wäre das, wenn das alles super laufen würde, dann wäre
ja,
meine Story wär gar nichts.
Nee.
Aber ja, das ist manchmal natürlich auch unangenehm, weil ich habe immer versucht, mit meinen Gefühlen auch mit den beiden mit reinzugehen, und ihr habt das Buch gelesen, das war nicht nur immer schön.
Du packst deine Gefühle auf die Seiten und du schreibst so wahnsinnig atmosphärisch und du schreibst so bildlich, und das ist wirklich ein Film, der im Kopf abgeht. Und ich würde dich bitten, eine Stelle aus deinem Roman mal vorzulesen,
ja,
dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie besonders du schreibst.
Oh, dankeschön. Okay, ich lese tatsächlich den Prolog und das erste Kapitel, also auch für die Leute, die noch nicht die Seite aufgeschlagen haben, wir fangen ganz am Anfang an.
Ist ja so lützig, wenn jetzt alle Leute das Buch aufschlagen und so mitlesen.
Oh ja, mal mit.
Das wäre Buchclub, richtig. Ja, ja, das wäre schön. Das Haus ist das letzte am Ende der Straße. Es sitzt einsam auf dem Hügel, verborgen hinter Kiefernbäumen, dem schweren Eisentor. Monatelang wartet es, mit verschlossenen Fensterläden den Atem angehalten. Dann das Drehen eines Schlüssels, das Öffnen der Tür. Das Haus spürt Sohlen auf seinen Fliesen, die Schwere von Schritten in den Körnern und Kieseln seiner Adern. Es erkennt sie an ihrem Gang, so wie es jeden seiner Bewohner an seinen Schritten erkennt. Es kennt sie, denn das Haus ist Schauplatz ihrer ersten wackeligen Schritte gewesen, Zeuge davon, wie sie Badewasser an seine Fliesen spritzte und Schaumburgen in seinen Wannen baute. Wie sie sein Geländer herunterrutschte, die Schwingungen ihres Lachens in seinem Putz vibrierten. Wie sie auf die beschlagenen Scheiben der Duschwände Küsse presste, die Abdrücke ihrer Lippen dort hinterließ. Auf der Haut des Hauses wurde ihr Wachstum festgehalten, markiert in seinen Türrahmen. Ihre Geschichte war seine Geschichte. Doch jetzt ist etwas anders. Das Haus fühlt ihr zögern, als sie auf der Schwelle zum Garten ausharrt. Er ist schon da, flüstert es. Er wartet auf dich. Und dann Tag 1, das erste Kapitel. Alles ist gleich, alles ist anders. Was gleich ist. Der Garten hinter ihrem Haus, wie er sanft abfällt, der Pool mit seinem fluoreszierenden Blau in der Dunkelheit, der Geruch von Chlor und den Rosmarinsträuchern. Was anders ist, sie selbst. 3 Monate ist es her, eine kleine Ewigkeit, seit Alma ihn das letzte Mal gesehen hat. In 3 Monaten kann man Grundkenntnisse in Spanisch erlernen. In 3 Monaten wachsen die Haare 3 Zentimeter. In 3 Monaten kann man sich entlieben. Jetzt steht er da, am Rand des Pools. Er ist von den Scheinwerfern im Wasser erleuchtet, Der Wind kräuselt die Oberfläche und die Bewegung spiegelt sich auf seinem Gesicht wider. In der Dunkelheit zündet er sich eine Zigarette an und für einen Moment, als er die Hände um das Feuerzeug legt, sieht es so aus, als würde er die Flamme in seiner Hand halten. Ihr Herz ist überall, in ihren Ohren, der Brust, den Fingerspitzen. Wie oft hat sie ihn sich ausgemalt, den Moment, wenn sie ihn wieder sieht. Große Pläne. Kalt sein, ihr Gesicht zu Stein werden lassen, ihn spüren lassen, wie sie sich die letzten 91 Tage gefühlt hat. Aber jetzt möchte sie ihre Arme um ihn werfen, sie möchte wegrennen, sie möchte in ihn hineinkriechen, ihn anschreien, wo warst du? 5 Meter 4. Je näher sie kommt, desto klarer werden seine Umrisse. Sie riecht den Rauch, der von seiner Zigarette in Schwaden aufsteigt und seinen Kopf umnebelt. Newstabak, selbst gedreht. Da steht er, ihr Mensch, den sie kennt wie niemanden sonst. So viel Wissen angesammelt über die Jahre hinweg. Alma hat unter die Dielen und Dachbalken seines Kopfes geblickt. Sie kennt ihn, nicht nur in Momenten, sondern in Mustern. Wann das Wippen seines Fußes Nervosität ist und wann Aufregung. Sie kann erahnen, wann er nachmittags aufsteht, die Arme streckt, um sich einen Tee zu machen. Sie weiß, dass er das Band des Teebeutels um den Griff der Tasse wickelt, dass er immer versucht zu trinken, bevor der Tee abgekühlt ist, die Lippen zusammenpresst, merkt schon. Wohin soll sie mit all diesem wissen? Sie war voll von ihm. 3 Meter 2. Theo hebt den Kopf und ihre Blicke treffen sich, in ihnen eine Frage. Seine dunklen Locken sind einem Buzzcut gewichen. Die neue Frisur verhärtet seine Züge, gibt ihnen eine Kante. Hey, sagt er. Hey, sagt sie. Ihr Blick wandert zu seinen Haaren und er fährt sich mit der Hand über den Kopf. Wissen deine Eltern, dass du hier bist? Fragt er schließlich. Du, nicht wir. Als sei sie allein in Frankreich, als wäre er woanders nicht wirklich da. Und als wäre es irgendwie wichtig, ihre Eltern zu informieren. Sie wissen Bescheid. Okay, gut, das ist gut. Er wendet den Blick ab, starrt ins Wasser, als läge dort die Lösung, ein Gesprächsthema, irgendwas. Die Zigarette glimmt auf, als er an ihr zieht, sie wieder senkt, die Asche ungeduldig von der Spitze schnippt. Und naja, haben Sie Fragen gestellt? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich keine Lust habe zu erklären, was wir hier machen, sagt sie. Was machen wir denn? Wir sind in Frankreich, so wie jeden Sommer. Die Ahnung eines Lächelns auf seinen Lippen. Es steckt sie an, denn sie wissen beide, dass es hier nicht wie jeder Sommer ist, aber was sollen sie tun, wenn da so viel passiert ist und die Worte nicht ausreichen? Alma schließt die Augen. Sie spürt jeden Zentimeter zwischen sich und Theo, der Abstand physisch, die fehlende Umarmung ein körperlicher Stich. Er geht in die Knie, drückt die Zigarette langsam in den Kristallaschenbecher am Boden. Ein Aufleuchten, dann graue Asche. Sie haben noch einen letzten Sommer, um alles in Ordnung zu bringen, oder? Sie haben noch Zeit.
Kara hat ja gerade schon angedeutet, dass der Roman springt von der Gegenwart in die Vergangenheit. Wir befinden uns jetzt gerade in dem Haus in Südfrankreich. Wir springen aber dann in die Vergangenheit und sind dabei, wie Alma und Theo sich kennenlernen und folgen dann der Beziehung. Und normalerweise spoilern Kara und ich ja in unserem Buchclub, weil wir ja gemeinsam mit unserer Community Bücher lesen und ja alle das Ende sowieso kennen. Heute müssen wir uns total zusammenreißen, dass wir wirklich ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte nicht mehr weiter erzählen.
Ja, muss mich daran erinnern, weil ihr wollt ja auch alle noch lesen.
Genau. Okay, aber versuchen wir es mal. Als Alma Theo kennenlernt, ja, gibt es eine Beschreibung von Theo, die da wäre? Seine Bewegungen waren die einer Person, die auf einer Party als Erste beginnt zu tanzen, wenn alle anderen noch ihre Drinks umklammern. Wie jemand, der lachend in der letzten Reihe in der Schule saß und trotzdem gute Noten schrieb. Mit Ironie in jedem Schritt, jedem Wippen, jedem Grinsen. Ich habe mich sofort in Theo verknallt.
Janik, du sollst noch nicht spoilern, wen du daten willst.
Nein, dazu kommen wir später noch. Das heißt ja nicht, dass ich Theo daten möchte, weil ich weiß ja nicht, ob ich Theo am Ende immer noch cool finde. Aber ich wusste auf jeden Fall, warum Alma sich sofort in Theo verliebt. Wie hast du Theo kreiert?
Für mich sind die beiden Figuren so nacheinander gekommen und Alma ist als erstes da gewesen und Theo ist danach zu mir gekommen und ich habe total Lust gehabt, zwei Personen aufeinander treffen zu lassen, die dieselbe Leidenschaft teilen, die Kunst auch in einer anderen Form, aber die trotzdem anders auf die Welt blicken und andere Charaktereigenschaften, andere Punkte auseinander rauslocken. Und für mich war es schon, ich habe mir gedacht, oh, einen Mann schreiben, da muss ich mich erstmal reinversetzen, aber im Endeffekt hat es mir geholfen, nicht in diesen Geschlechterkategorien zu denken, sondern mich ihm einfach als Mensch zu nähern, was er für Ängste hat, was er für Sorgen hat. Und wie gesagt, ich konnte mich zwischenzeitlich sehr gut in ihm wiedererkennen und ehrliche Fragen zu stellen, die er mir dann beantwortet hat. Das klingt immer so gaga, wenn man sowas sagt, als würde die Person wirklich existieren. Also sie existiert ja nicht. Das ist wie so, da sitzt du an deinem Laptop und halluzinierst da so ein bisschen deine Figur herbei. Aber die haben sich auch geformt und verändert während des Schreibens und mir immer mehr dann gezeigt, wer sie sind. Das war so wirklich wie so ein langsames Wegnehmen von Schalen. Und dann irgendwann, als ich das zweite Mal überarbeitet habe, habe ich ihn so gekannt und auch, was mir unglaublich geholfen hat, die beiden mir immer wieder vorzustellen in Situationen. Also ich glaube, in dieser ersten Schreibphase war ich auch eine ganz komische Freundin, weil ich ab und zu, glaube ich, outgezoned bin, weil ich mir auf einer Party oder in verschiedenen Situationen die beiden vorgestellt haben. Was würden die sehen? Was würden die fühlen? Was würden die sagen? Wie würden die sich verhalten? Und so haben die einfach immer mehr Form für mich angenommen. Und das ist dann nach und nach gekommen. Und dann waren sie irgendwann vollendet. Und auch fühlen sich total real an. Das fühlt sich ein bisschen an, als wären das so meine Freunde, die da drin irgendwie warten.
Ich weiß, was du meinst. Selbst beim Lesen habe ich gedacht, dass ich sie kenne danach.
Ah, das ist schön.
Weil man ihnen so nah ist.
Das ist richtig schön.
Vielleicht irgendwie für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Alma studiert Journalismus, aber sie will eigentlich Malerin werden. Oder es zieht sie zur Malerei. Und Theo hat in dem Unternehmen seines Vaters gearbeitet, stellt Grabsteine her, was jetzt erstmal so ein bisschen
bizarr klingt. Morbide erstmal.
Ja, erstmal morbide. Aber er entscheidet sich dann eben für ein Architekturstudium, nachdem sich die beiden verlieben. Und er kommt dann zu Alma nach München. Da fängt es ja dann so an, dass es irgendwie so diese erste Verliebtheitsphase ist.
Weil Alma
ist.
Auch will das. Also Alma genau. Zieht Theo zu sich nach München.
Sie sagt, er soll doch nach München kommen und dort Architektur studieren. Und die beiden sind dann eben in München und fangen so ihr gemeinsames Leben an. Und es gibt so eine Stelle, die ganz schön ist. So könnte es bleiben, dachte er. Ihre Haare, die um sein Gesicht flogen. Ihr Kopf auf seiner Schulter, ein milder Spätsommer, der langsam in den Herbst kippte. Sich nach vorn bewegen, strampeln und vorankommen und sie beide zusammen endlich an einem Ort, kein Zentimeter mehr zwischen ihnen. Und das ist so eine schöne Stelle, wo die beiden sich eben so ganz, ganz nah sind. Und dann fängt es ja so ein bisschen an zu kippen.
Ja.
Willst du so ein bisschen selber mal erzählen, wie es dann so weitergeht und was dich dazu motiviert hat, eben dieses Idyll, in dem die erstmal sind, so ein bisschen aufzubrechen.
Ja, gerne. Die beiden sind in einer sehr transformativen Phase. Mich hat total gereizt, eine Geschichte anzufangen mit Leuten, die so in ihren Mitzwanziger sind, weil man das Gefühl hat und es ist auch so, dass viel in Bewegung ist. Man kann bestimmen, wo man leben möchte, was man studieren oder auch nicht studieren möchte, wer die Leute sind, mit denen man sich umgibt und dadurch, dass so viel passiert, sind auch unglaublich viele Möglichkeiten da und super viele Chancen da, aber auch viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und die beiden haben sich gefunden und merken, dass da was ist, was sie beieinander hält, was sie reizt. Und die Basis, die sie haben, ist sehr, sehr stark, aber trotzdem können Dinge passieren, vor allem, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man große Dinge erlebt, wie die beiden, die dazu führen können, dass man sich auseinanderentwickelt, wenn man nicht versucht, beieinander zu bleiben. Und dann sind ein paar einschneidende Erlebnisse, die bestimmt auch ein paar Leute hier kennen, sowas wie Auslandssemester, neuen Freundeskreis. Das macht so viel mit einem und das verändert auch so viel, dass da natürlich immer die Gefahr entsteht, wenn das nicht im selben Rhythmus passiert, dass man auseinanderdriften kann. Und das muss gar nicht unbedingt etwas Böses oder was Schlimmes sein, weil Gott sei Dank verändern wir uns und Gott sei Dank sind wir in Bewegung. Aber besonders in der Phase kann es eben dazu führen, dass man immer weiter auseinanderdriftet. Und das ist bei den beiden passiert, das dann nach dieser, wie du sagtest, Idylle erstmal am Anfang peu à peu.
Und die kommen ja auch, also zusätzlich, dass es diese transformativen Momente gibt, die du beschreibst, kommen die beiden ja auch aus sehr unterschiedlichen Backgrounds. Also ich habe das Buch zweimal gelesen. Wir haben das erstmal gelesen ganz am Anfang, als wir eben die Entscheidung getroffen haben, dieses Projekt hier gemeinsam zu machen. Und dann habe ich es jetzt nochmal gelesen in Vorbereitung auf den heutigen Abend. Und mir ist dann aufgefallen, beim ersten Mal lesen sind mir die Klassen, also dieser Klassenunterschied zwischen den beiden ist mir nicht aufgefallen, nicht so doll. Und beim zweiten Mal lesen viel, viel mehr. Also eben Theo hat, ist der Sohn eines alleinerziehenden Vaters, die Mutter ist nicht da und Alma kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie und das bestimmt ja die Beziehung auch extrem.
Ja, total. Also ich würde sagen, dass es nicht so ein lautes Thema ist, was vorne draufsteht oder hinten im Klappentext, aber es ist ein, wie ein Unterstrom, der die ganze Zeit da ist, der alles ein bisschen informiert, weil sowas wie Klasse, das oder sagen wir mal, der Kontostand, der zeigt sich eben nicht nur so, was du dir leisten kannst per se, sondern auch, wie du dich in der Welt bewegst, was du für Risiken eingehen kannst, was du für Entscheidungen triffst, mit was für einer Selbstverständlichkeit du vielleicht auch Raum einnimmst. Und sowas schleicht sich dann natürlich auch in eine intime Beziehung, auch wenn das vielleicht erstmal nicht so offensichtlich ist. Und das war für mich sehr, sehr interessant und intensiv zu schreiben, weil besonders die beiden einen ähnlichen Wunsch eigentlich haben, und zwar Kunst zu machen, in verschiedenen Formen auf jeden Fall. Und besonders, wenn man da drauf guckt, ist das immer die Frage, so wer kann sich das leisten, das zu machen? Mhm. Wer fällt weich, wer fällt nicht so leicht, nicht so weich? Und das ist irgendwie was man vielleicht, wie du gesagt hast, beim ersten Lesen so, das schwingt ein bisschen mit, aber es macht die beiden Personen zu denen, die sie sind, und es ist auch etwas, was ihre Weltsicht informiert und dann auch dazu führt, dass da ein paar Dinge passieren, die für Reibung sorgen.
Du schreibst es so ganz wunderschön, Alma und Theo haben Dialog, da sagt Theo zu Alma, Alma, nicht für ungut, aber wenn du keinen doppelten Boden hast, studierst du keine Kunst. Davon zu leben, schaffen nur super wenige.
Ja.
Und das ist so der Anfang, ne? Dass die quasi damit konfrontiert werden und das auch untereinander thematisieren. Und dann gibt es noch so eine wirklich hilarious Szene, wo er mit auf eine Party geht und Freddy sich mit Theo über Der Alchemist unterhält und als irgendwie sein Lieblingsbuch ausgibt und Theo quasi unterstellt, dass er den Roman nicht versteht.
Mhm.
Und diese Sequenz mag ich auch total gern und vor allem auch, dass Alma danach eigentlich in Frage stellt, sind das die Leute, mit denen ich groß geworden bin, sind das eigentlich immer noch aktuell meine Freunde und Freundinnen? Kann ich mich mit denen immer noch identifizieren? Also das ist einfach genau diese Zeit, auch der 20er. Ne? Wir gehen zur Schule, wir sind irgendwie, wir wohnen in den meisten Fällen zu Hause, und dann beginnt die Reise ins Erwachsenenleben und wir müssen uns ja erstmal finden. Man weiß ja einfach noch am Anfang gar nicht, was man wirklich will.
Mhm.
Und wir begleiten Alma und Theo auf dieser Reise. Und was du davor sagtest, da hast du über die Möglichkeiten geredet.
Mhm.
Also, dass Alma weggeht, dass Theo zu ihr kommt und so weiter und so fort. Theo hat ein ganz schönes Gespräch mit seinem Vater. Und Arthur sagt zu ihm, ich weiß nicht genau, wie ich mich fühlen würde, wenn ich heute jung wäre. Ihr habt so viele Möglichkeiten und es ist toll, aber es lähmt einen.
Mhm.
Und diesen Satz fand ich total stark auch, weil es genau das beschreibt. Alma und Theo haben viele Möglichkeiten und sie nutzen es. Und es lähmt einen oder aber bringt Dinge in Gefahr, wie zum Beispiel eben diese Liebe.
Ja, total. Also das ist dieses, ich glaube, das ist sehr zeitgenössisch, diese Wahl zu haben, was total schön ist, dass wir das haben heutzutage.
Mhm.
Aber es verkompliziert viele Situationen auch, also eben genau, weil wir die Wahl haben, weil ich will natürlich nicht für jeden sprechen, aber ich habe das Gefühl, das ist schon so ein bisschen so ein Generationending, dieses wir wollen Freiheit, aber wir wollen auch gehalten werden. Wir wollen auch irgendwie diese Sicherheit haben und wir wollen gesehen werden, aber auch nichts zu sehr, dass es uns einengt und da draußen wartet ja irgendwie noch die Welt. Das macht vieles schon auf jeden Fall komplizierter und ich habe das Gefühl, das ist unterbewusst auch was, was die beiden informiert und wir haben heutzutage ganz viele tolle Begriffe und wir analysieren ganz viel und wissen, gehen in Therapie und wissen genau, wie man das benennen kann, aber das bedeutet nicht unbedingt immer, dass wir besser darin sind, das zu fühlen oder richtig zu fühlen und damit haben die beiden auf jeden Fall auch zu kämpfen, ja.
Also der Bruch in der Beziehung entsteht ja dann quasi, als Alma sich entscheidet, nach Paris zu gehen. Sie hat die Möglichkeit, eben ein Auslandssemester zu machen. Und dann sagt sie das Theo. Theo ist zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr ungefähr in München und hat da angefangen zu studieren. Und dann gibt es diese Szene, wo es wieder aus Theos Perspektive ist, fällt mir gerade auf, aber ich lese die mal ganz kurz vor, weil die das ganz gut einfängt. Ihm entging nicht, dass sie ihn nicht fragte, ob er mit ihr kommen wollte. Es entging ihm auch nicht, dass er noch nicht lange hier war und sie schon weg wollte. Was denkst du, fragte sie, dass du es machen solltest natürlich. Wirklich? Ihre Augen waren rund und aufrichtig und aufgeregt. Sein Herz schnalzte gegen die Brust. Wie könnte er sich nicht wünschen, dass sie so glücklich war? Und das ist, glaube ich, genau diese Ambivalenz, die einen dann auch so umtreibt und die auch dieses Buch so ein bisschen bestimmt, finde ich. Dieses, auf der einen Seite hat man was ganz Schönes und was ganz Wertvolles und auf der anderen Seite hat man irgendwie diesen Wunsch, die eigene Identität zu formen vielleicht und irgendwie so die Person zu werden, die man werden will oder sein möchte. Und das ist irgendwie total schön, das so zu beobachten, vor allem auch, wenn man das ehrlich gesagt einfach schon hinter sich hat.
Wenn man so drauf gucken kann.
Ja, also, nee, muss ich ganz ehrlich sagen. So,
wie war das denn bei dir, Cara?
Ja,
nee, das war
ja, ich bin auch nach Frankreich zum Studium gegangen, witzigerweise.
Bist du echt?
Ja.
Oh, wow.
Ja, und
sie heißt auch mit zweiten Namen Alma.
Ja. Oh mein Gott,
stell dir mal vor. Mein zweiter Name ist Alma. Leute, jetzt können wir es endlich sagen. Nein, aber mein Ex-Freund hat damals was ganz Ähnliches gesagt, als ich mich entschieden habe, dieses Studium zu machen. Und wir sind aber danach auch noch länger zusammen gewesen.
Okay. Wieso ja. Auch noch?
Also im
was
Vergleich,
Cara,
also im Gegensatz.
Was ist da los?
Im Gegensatz zu den beiden.
Okay, wir müssen die Kurve kriegen. Eva. Bevor wir eine kurze Pause machen,
ja.
Würde ich dich bitten, noch eine zweite kleine Passage vorzulesen und vielleicht könntest du diese Passage kurz in den Kontext bringen.
Yes, gerne. Wir befinden uns immer noch, ich würde sagen, im ersten Drittel. Wir sind jetzt aber in der Vergangenheit. Also wir begleiten die beiden, wie sie sich eigentlich das erste Mal kennenlernen, richtig kennenlernen. Sie haben sich davor schon einmal kurz gesehen, aber jetzt reden sie das erste Mal miteinander. Wir sind in einem Café. Und es ist aus Almas Perspektive erzählt. Sie erkannte seine Hände auf dem Tisch, seinen nackten Arm, seine Schultern, seinen Hals, sein Lächeln. Sie hatte ihn nicht kommen sehen. Er sprach auf Deutsch mit ihr, aber seine Satzmelodie war französisch, die Konsonanten weich. Du bist es, c'est toi. Hi, sagte sie. Hinter ihrer Sonnenbrille konnte sie die Augen über ihn wandern lassen. Er trug ein hellblaues Hemd, Leinenshorts und zertretene Ledersandalen. Die Sonnenbrille hatte er sich auf den Kopf geschoben, auf seinem Nasenrücken waren noch die Abdrücke der Brille zu sehen. Wir kennen uns von eurem Besuch bei der Tante, aber tut mir leid, mit deinem Großvater. Ungeduldig, er konnte sie nicht ihren Gedanken vollenden lassen. Muss es nicht, antwortete sie. Er legt den Kopf schief, lacht irritiert, Hitze stieg in ihre Wangen. Das klang falsch, ich meinte nur, er war kein besonders netter Mensch. Er hat seine Arbeit und vielleicht noch meine Oma geliebt, aber sonst nicht so wirklich. Klingt nach einem ziemlich vernünftigen Leben, wenn du mich fragst, sagte er. Sein Blick wandert über ihre Zeichnung. Nicht schlecht. Er tippt mit den Fingern darauf, legte den Kopf zur Seite, sodass er sie richtig sehen konnte. Moment, ist das? Mit einem Mal dreht er sich zu dem Mann um. Nein. Was? Fragt sie, setzt sich aufrecht hin. Kennst du ihn? Nein, aber du hast deine Nase so viel größer gemalt, als sie ist. Das darf er nie sehen, da kriegt er Komplexe. Warte. Er fragte nicht, ob er sich setzen dürfte, griff nach dem Stuhl neben ihr und nahm den Stift aus ihrer Hand. Auf Seite 14 des Sudoku-Heftes malte er den Mann erneut. Seine Linien waren dicker als ihre, seine Form weicher. Er malte nicht auf dem weißen Rand, sondern auf die Linien und Zahlen, brauchte mehr Platz. Der Mann, den Theo zeichnete, sah anders aus. Alma hatte seine Falten, den Flexose an seinem Mund, seinen Ehering gezeichnet. Sein Bildausschnitt war enger. Er malte nur das Gesicht des Mannes, die buschigen Brauen, die Lachfalten. Theos Zeichnung war fließender, impulsiver. Wenn er malte, wirkte es, als finge eine Linie an, ohne zu wissen, wo sie enden sollte. Meint es ja so viel treffender, sagte Alma. Sie wusste, dass sie log, dass sie seins treffender fand, sie sich wünschte, dass sie ihn so gesehen hätte. Treffender, treffender. Er wedelte mit der Hand, als sei ein Menschen genau zu malen eine Lappalie. Ich finde, wenn man malt, wählt man aus, was man sehen möchte, oder nicht? Selektive Wahrnehmung und so. Du wolltest seinen Soßenfleck sehen. Und die Stirnfalte und das knittrige Hemd. Ich bin mir nicht sicher, was es über mich aussagt. Vielleicht, dass du genauer hinsiehst als die meisten. Okay, wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, dass Details dir wichtig sind. Kann sein. Was noch? Er lehnte sich zurück, mustert sie. Du warst gut in Mathe, was natürlich im Kontrast steht zu deiner künstlerischen Begabung. Leistungskurs Mathe und Kunst, sagte sie, musste gegen ihren Willen lächeln. Er fuhr mit den Fingern über die Seite, zog ihre Linien nach. Du drückst fest auf mit dem Stift, Zielstrebigkeit, das ist klar. Er ließ seinen Blick über sie wandern. Und du bist ein bisschen pessimistisch. Realistisch, würde ich sagen. Das sagen alle Pessimisten. Sein Grinsen war breit. Er schien seine Zähne nicht verstecken zu wollen, obwohl ein paar von ihnen schief standen. Radikales Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall sieht meins ihm ähnlicher, sagte er. Auf keinen Fall. Sollen wir ihn fragen? Er wartete ihre Antwort nicht ab. Mit zwei schnellen Bewegungen riss er die Seiten raus. In wenigen Schritten war er bei dem Mann. Irritiert legte der seine Zeitung beiseite, setzte seine Brille ab und sah hoch. Was sagte er? Theo stand da in seinem dünnen Hemd und gestikulierte. Seine Locken wippten mit jeder Bewegung ab und an strich er sie ungeduldig hinter die Ohren. Gemeinsam neigte er sich mit dem Mann über die Zeichnung. Als dieser auf eines der Bilder wies, schüttelte Theo den Kopf, als wäre er tief enttäuscht. Die beiden lachten und gaben sich die Hand. Als er zurück an ihren Tisch kam, hob Theo die Hände, als wolle er kapitulieren. Er hat nicht mal lange überlegen müssen. Und das, obwohl ich auf ihn so eingeredet habe. Theo zog erneut den Stuhl zurück und setzte sich ihr gegenüber. Ich bin ein Schüler, sagte er. Okay, die erste Regel war schon mal, niemals das Modell bedrängen. Sie nahm ihm die Zeichnung aus der Hand. Natürlich, er verdreht die Augen zum Himmel, als sei das offensichtlich. Verstanden. Was noch? Sie fuhr mit den Fingern über seine Zeichnung. Du bist zu schnell. Für mich bedeutet jemanden zu malen, ihn für diese Zeit kennenzulernen. Auch wenn das nur einseitig ist, der Mann wusste schließlich bis gerade nicht, dass du ihn kennengelernt hast. Besonders dann. Ich habe ihn bestimmt 20 Minuten beobachtet. Zeit misst nicht Qualität. Er wippte mit seinem Fuß, sein Blick war wach. Wie kann es eigentlich sein, dass du mit dem entschleunigsten Material überhaupt arbeitest und so ungeduldig bist? Wenn ich einen Stein bearbeite, bin ich nicht ungeduldig. Wenn wir hier sitzen und ich einen alten Mann zeichne, während du mir gegenüber sitzt, ja, dann will ich schnell fertig werden. Er sah sie an, lang. Keiner schaute weg. Kann ich dich etwas fragen, Alma? Klar. Kannst du mich malen? Sie musste lachen und er stieg mit ein. Warum lachst du? Ich weiß nicht, das ist so komisch. Ist es überhaupt nicht. Mein ganzes Leben war ich Künstler, mehr oder weniger. Ich mache Skulpturen neben der Arbeit bei meinem Dad und natürlich Zeichnungen dafür. Aber ich will einmal die Muse sein. Ich will wissen, wie sich das anfühlt. Sie verneinte wieder und jetzt, wo sie angefangen hatte, konnte sie nicht mehr aufhören zu lachen. Warum nicht? Er lehnte sich vor, stützte den Kopf auf die Hände. Seine Wimpern waren dicht und schwarz, wie getuscht. Alma wollte mit den Fingern darüber fahren, spüren, ob sie weich oder borstig waren. Keine Ahnung, ich weiß, dass ich malen kann, verstehe mich nicht falsch, aber meistens will ich nicht, dass es jemand sieht. dann muss ich mich mit einer Reaktion auseinandersetzen, selbst wenn sie gut ist. Und das will ich einfach nicht. Ich will meine Zeichnungen nicht mit jemandem teilen, mit niemandem. Verstehe, dann hatte ich heute echt Glück, dass ich dein Bild sehen durfte. Er grinste, sein Lächeln zog sich über sein ganzes Gesicht, warf kleine Falten um seine Augen. Pass auf, du malst mich und ich schaue es mir danach nicht an, okay? Dann kann ich meine Fantasie ausleben und du musst dir keine Gedanken machen. Okay, sagte sie.
It's getting spicy.
Yeah. Paint me like one of your French girls.
Ja, spicy flirty scene. Ich würde sagen, wir trinken darauf mal einen Schluck.
Gerne.
Und machen eine kleine Pause und treffen uns in 15 Minuten wieder hier in unserem Pop-Up-Wohnzimmer. Bis
Dankeschön,
gleich.
Dankeschön, bis gleich.
Willkommen zurück.
Willkommen zurück. So, wir haben eine pausen-related Frage. Ihr habt hier alle hoffentlich Drinks. Eva, wenn dein Buch ein Drink wäre, wäre es eher ein eiskalter Weißwein oder der schwarze Kaffee am Morgen danach? Ist auch ein bisschen bitter, ne?
Du kannst auch alles dazwischen nehmen.
Oh Mann, also ich darf nicht beides sagen wahrscheinlich.
Du darfst,
okay.
Du kannst auch sagen, ist eine Orangina.
Ich glaube, so ein kalter Weißwein mit Eiswürfeln drin, weil
man ihn im Sommer in Frankreich trinkt.
Natürlich, aber auch, weil ich glaube, dass das Buch, oder ich habe mich beim Schreiben so gefühlt und ein paar Leute haben mir auch gesagt, dass sie das so empfunden haben, es sind so diese ganz heißen Tage, wo man so ein bisschen am Pool liegt und nicht mehr genau weiß, wie viel Uhr es ist und was da gerade für eine Stunde schlägt und sich vielleicht auch nicht mehr genau orientieren kann und dass alles so ein bisschen verschwommen ist, wie durch so eine Brille durchgeguckt, wo man nicht mehr genau alle Formen erkennt. Also so ein bisschen leicht ein Sitzen, wie man so ganz salopp sagt.
Und ich glaube, man braucht auch leicht ein Sitzen, um das Buch zu überstehen. Also im Sinne von, nicht im Sinne von, um durchzukommen, sondern um mit seinen
emotional,
eigenen, um's emotional, danke Eva.
Okay.
So. Leute, das Buch geht nur besoffen. Nein, ihr könnt es auch mit Wasser lesen. Okay, ich wollte eigentlich nochmal ganz kurz auf die Lesestelle zu sprechen kommen, aber weil du gerade von so Bildern gesprochen hast, ne?
Ja.
Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass es einfach wahnsinnig atmosphärisch ist und sinnlich. Und ich hatte mich gefragt, ob du beim Schreiben in Bildern oder in Sprache denkst.
Gute Frage, interessante Frage.
Danke. Habe ich auch gelernt, dass man das immer erst sagt zu einem Interviewpartner.
Genau.
Gute Frage.
Um ein bisschen Zeit sich zu verschaffen. Ne? Tatsächlich in Bildern, also und auch sehr deutlich. Ich habe vor kurzem auch gelernt, dass manche Leute, wenn sie lesen, keine Bilder sehen. Seht ihr Bilder, wenn ihr lest?
Ja, natürlich sehe
ich
Bilder.
Ich auch, aber ich habe gelernt.
Leute, Abstimmung im Saal. Wer sieht Bilder beim Lesen?
Woo! Oh, wow.
Okay, aber jetzt möchte ich wissen, ob jemand mutig genug ist, die Hand zu heben.
Oh ja, schau mal, genau. Es gibt Leute, die...
Ein Unicorn, hi.
Ja, und mein Freund hat auch die Hand gehoben. Gut, darüber reden wir heute Abend, Felix. Das fände ich so... Wirklich, du siehst keine... Du siehst,
oh Gott, also,
du
siehst
jetzt, Janik, stop it, okay, Leute.
Okay.
Ist auch
so
cool.
Die vierte Wand. Die vierte Bühnenwand. Okay, sorry, Eva.
Genau, Bilder, da waren
Bilder.
Wir. Ich sehe auf jeden Fall Bilder beim Lesen, aber auch beim Schreiben. Also wenn ich in so eine Szene reingehe, dann habe ich da immer wie einen Film vor Augen. Ich glaube auch, sollte es irgendwann mal verfilmt werden, was natürlich total toll wäre, dann wäre ich, glaube ich, ganz schlimm, weil ich so eine genaue Vorstellung davon habe, wie es aussehen würde. Auch die Farben, die
Farbpalette. Hast du Schauspielende im Kopf für die Rolle?
Subtle Hint.
Nein, Leute.
Doch auch.
Leute, so meinte ich
niemals
das nicht. Ich habe keine schwarzen Locken. Ich bin auch nicht aus Frankreich. Nee, aber hast du, also jetzt, ne, wirklich jetzt mal ernsthafte Frage.
Er versucht es jetzt zu drehen. Ernsthaft.
Ich komme da nicht mehr raus. Hast du Leute im Kopf?
Ich habe tatsächlich für Theo eine Person im Kopf, Aber die ist kein Schauspieler, sondern ein Sänger. Für Alma ist es ein bisschen schwieriger, aber da ist eine andere Situation, die ganz lustig war. Ich habe vor ein paar Monaten oder noch länger her auf TikTok gescrollt und mir wurde eine Creatorin aus L.A. mit ein paar tausend Followern vorgeschlagen. Und ich habe die gesehen und mich hat es total gerissen, weil ich gesagt habe, das ist Alma. Es ist Alma. Und dann dachte ich mir, bin ich jetzt so merkwürdig? Und schreibt der und ja, ich bin so merkwürdig gewesen und habe ihr geschrieben und habe gesagt, hey, ich glaube, das ist sehr, sehr komisch jetzt, aber du siehst genau aus wie die Person, die ich in meinem Buch beschreibe. Und sie hat mich nicht blockiert, sondern sie hat gesagt, oh wow, was für eine Ehre, total toll. Und ja, ich folge
ihr. Wie sah sie aus?
Sie hat blonde, ein bisschen verwuschelte Haare, sehr traurige Augen. Ich habe sie mir immer mit irgendwie traurigen Augen vorgestellt, so grau und sehr aparte Gesichtszüge, so ganz, ganz besonders. Die war auch so sehr hochgewachsen, relativ blass und einfach hatte so eine unangestrengte, coole Art an sich. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das bist du, das ist Alma.
Eva, soll ich dir was sagen?
Ja.
Ich sehe immer dich, wenn ich an
Alma. Oh Gott, was?
Creepy. Nee, aber, sorry, okay, es klingt so creepy gerade. Aber es ist irgendwie, weil ich, als ich den Roman bekommen habe und dich gegoogelt habe, da hatte ich dieses Bild und es hat sich so festgesetzt. Und deswegen sieht Alma für mich so aus, wie du aussiehst.
Echt? Und wenn
Eva,
du mich jetzt
kann
siehst?
Dich beruhigen für mich nicht.
Okay, okay. Wenn du mich jetzt siehst, bist du dann sauer auf mich? Findest du mich doof oder findest du mich nett?
Wir wollen auch nicht spoilern.
Stimmt,
ich kann
spoilern.
Das trennen. Ich kann das trennen. Nee, okay, pass auf. Sprechen wir nochmal ganz kurz über die Lesestelle, mit der du uns beglückt hast vor der Pause.
Ja.
Kannst du was dazu sagen, warum du dir diese Stelle ausgesucht hast?
Die Stelle, die ich davor gelesen
ja, genau.
habe? Ich fand es total schön, die Lesestelle zu haben, wo sie sich das erste Mal begegnen, weil sie an einem Punkt sind, wo sie noch sehr viel losgelöster sind. Und ich hoffe, dass man merkt beim Lesen oder beim Zuhören, wie die beiden ticken ganz schnell in der Art, wie sie sprechen, natürlich auch, wie Alma beobachtet, wie genau sie beobachtet, aber auch im Dialog, was Theo sagt, wie er es sagt, wie er mit dem Fuß wippt und dass da ganz viel schon transportiert wird, ohne dass ich da irgendwie so mit dem Vorschlaghammer draufhauen muss. Und die beiden dann das erste Mal miteinander sprechen zu lassen, hat mir so viel Freude gemacht. Und Linda, meine Lektorin, die schon öfter genannt wurde heute, hat gesagt, wo ich sehr stolz drauf war, dass man da die Chemie sofort spürt. Man merkt, die sind jetzt nicht total gleich, die sind ein bisschen verschieden, aber da, die zieht was zueinander. Und das hat Spaß gemacht zu schreiben und dann dachte ich mir, macht es hoffentlich auch Spaß vorzulesen. Es hat Spaß gemacht, ja.
Und es macht auch Spaß zu lesen, weil du redest gerade von dem ersten Dialog und ich finde, ein Buch steht oder fällt mit den Dialogen und Filme und Serien auch. Ne? Ich frage mich immer, sind Dialoge authentisch? Lese ich die Dialoge und denke, ja, so sprechen die Figuren oder nicht? Und ich möchte dich jetzt ganz kurz einmal mit Sally Rooney vergleichen, weil das, was für mich an Sally Rooney so besonders ist oder warum ich die Bücher von Sally Rooney suchte, ist, dass sie so krasse Dialoge schreibt, so authentische Dialoge. Und ich habe mich so sehr in deine Dialoge verliebt.
Oh, danke schön.
Und sehr gerne. Und ich habe mich vor allem in die schönen Dialoge verliebt. Ich habe mich aber auch einen Dialog und ich glaube, bis zu diesem Punkt in der Geschichte können wir ran und antasten und das ist noch nicht zu viel spoilern, weil dieser Dialog für mich so besonders war. Also folgende Situation, Alma geht nach Paris und Theo besucht sie eine Zeit lang nicht und dann irgendwann kommt Theo aber doch nach Paris, lernt die ganze Crowd kennen, mit der Alma sich umgibt und die leben die verschiedensten Modelle von Beziehung. Und das ist für Theo erstmal alles neu, hört sich das aber alles an. Und dann sitzen Alma und Theo auf dem Rückweg gemeinsam von diesem Get-Together zusammen und reden über offene Beziehung, weil sie ja auch nicht am selben Ort wohnen. Und ich lese einmal vor, er sagt, würdest du gern, nein, sagte sie, ohne seine Antwort abzuwarten. Sie schaute ihn direkt an, ganz klar. Ich will dir nur sagen, ich bin nicht dumm, ich weiß, was du hier erlebst. Du bist 25 Jahre alt, es wäre total normal, wenn du... Du bist auch 25 Jahre alt. Sie sah ihn an, mehr traurig als aufgebracht. Ich weiß. Willst du denn mit jemand anderem schlafen? Fragte sie. Nie, dachte er. Manchmal kam aus seinem Mund. Würdest du unsere Beziehung öffnen wollen? Nein, will ich nicht. Ich will niemand anderes. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte den Gedanken von dir mit jemand anderem nicht ertragen, sagte er, halb wahr. Und das war einer der Momente, der mich gekillt hat, weil ich die ganze Zeit dachte, ihr denkt doch was anderes. Du willst, wir lesen doch gerade, dass du das Gegenteil denkst. Und du sagst dir aber manchmal, weil das vielleicht das ist, was sie hören möchte, weil sie jetzt an einem anderen Punkt ist im Leben. Und das fand ich, das hat mir ganz doll wehgetan. Und die Frage, die Kara am Anfang gestellt hat, nämlich, hat es dir Spaß gemacht, auch in die Dialoge reinzugrätschen, die wehtun zu schreiben und wo du deine Charaktere auseinandertreibst. Wie war das für dich? Wie kannst du dich daran erinnern, als du zum Beispiel diesen Dialog geschrieben hast, wie du dich gefühlt hast?
Oh, ähnlich wie du eigentlich. Also ich habe mir eigentlich gedacht, mein Gott, jetzt redet miteinander, seid ehrlich miteinander, sprecht das aus, was ihr eigentlich fühlt, weil es ist ja was ganz anderes, da ist eine Diskrepanz dazwischen. Aber so schön ist das einfach nicht immer. Man kann nicht immer genau in dem Moment, wo es richtig wäre, das sagen, was man fühlt. Und es sind an dem Punkt so viele Dinge passiert, so viele Unsicherheiten haben sich reingeschlichen in die Beziehung, so viele Fragen, die aufkommen. Und ich glaube, dass es sehr menschlich ist, dass man immer auch die Erwartungen zu einem gewissen Grad mitdenkt, die andere Person hat. Und die beiden sind auf eine unterschiedliche Art, würde ich sagen, sehr sensibel. Und dann glaube ich, dass es auch sehr menschlich ist, nicht immer genau das ausdrücken zu können, was man gerade fühlt. Vor allem, wenn es in so einer Extremsituation ist, wie dass man nicht am selben Ort ist, dass man mit solchen neuen Formen der Liebe und solchen Ideen auseinandergesetzt wird. Und das hat mir auch sehr wehgetan beim Schreiben, weil mir taten beide leid, aber er tat mir noch mehr leid. Ich mir dachte so, oh, wie frustrierend muss das sein, wenn du das rausbringst. Du willst vielleicht auch, also in meinem Kopf wollte er auch ein bisschen sie damit provozieren. Also er, oh, frustrierend, aber er konnte das nicht genau sagen und dann kommt da so eine Antwort raus und dadurch entwickelt sich natürlich wieder ein anderes Gefühl bei ihr. Und so, das ist der Punkt und auch die Ambivalenz, die ich einfangen wollte, weil Beziehungen oder Streits oder andere Situationen nicht immer nur kippen mit einem großen Satz oder dem einen großen Streit, sondern in den kleinen Momente, wo solche Brüche entstehen und in dem Kapitel danach fahren sie dann nach Hause, sie schlafen zusammen ein und es ist jetzt nicht, als würden sie nicht mehr miteinander reden oder so, aber so passiert das ganz langsam, dass Risse entstehen und wenn man nicht aufpasst, dann bricht es auseinander und ich glaube, das ist sehr wichtig gewesen, da immer mal wieder zu zeigen, dass dann noch Luft nach oben ist in der Kommunikation zwischen den beiden. Sagen wir es mal so.
Wo ist nicht Luft nach oben in der Kommunikation?
Das ja, wahrscheinlich. Frage. Ja, das stimmt.
Ich finde das aber eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu unserer Lieblingskategorie im Podcast. Für die unseren Podcast nicht kennen, wir haben eine Kategorie, die heißt Charaktere, die wir daten würden. Eva,
wen ich muss
du
anfangen? Denn?
Ja, du musst jetzt anfangen.
Und wir haben uns auch Gedanken gemacht, wen wir daten würden. Aber Eva darf starten.
Oh Gott, also ich glaube, ich könnte wieder einmal noch Theo daten.
Die wir haben ja noch viele andere Charaktere, die wir dann vielleicht noch mal ein bisschen einführen müssen, aber schieß los.
Die beiden machen mich ein bisschen kirre. Ich liebe sie. Ich habe vielleicht ein bisschen eine toxische Beziehung zu ihnen. Ich liebe sie, aber die machen mich auch einfach kirre. Also ich glaube, ich könnte weder mit Alma noch mit Theo zusammen sein. Deswegen, ich glaube, ich würde mit Len, Theos bestem Freund, gern zusammen sein, weil der ist sehr feinfühlig, der ist komplett unproblematisch eigentlich.
Len ist die krasseste Green Flag in diesem Buch.
Ja. Ist auch.
Ist so. Len und ist einfach super.
Ja, der ist super.
Lieben wir.
Ist verständnisvoll, der spricht alles an.
Genau. Ach, ist natürlich die Person, toll, die schwul ist in dem Buch. Natürlich habe ich mir die ausgesucht, ne? Aber ja.
Lieben wir.
Ich glaube, Len.
Lieben wir.
Und halt ihr?
Die Augen auf nach Len.
Okay, ich muss kurz ein bisschen ausholen. Also. Wir saßen nämlich ganz kurz vorher mit dir und ein paar Leuten aus dem Verlag im Restaurant und haben auf dich angestoßen, liebe Eva, und haben ganz kurz schon über diese Kategorie geredet, aber wir drei haben unser Pokerface aufgesetzt und unseren Mund geschlossen und haben uns nicht dazu geäußert, was gesagt wird.
Ja.
Und es fiel ein Name und es war großes Gelächter und dann dachte ich so, oh Gott, das ist genau der Name, den ich nachher nennen werde. Und das ist jetzt, also ich muss da ein bisschen ausholen.
Lustig? Oh mein Gott, das ist unglaublich.
Ich würde Theos Vater daten. Aber ich muss dazu sagen, warum. Weil, also Theos Vater Arthur in Frankreich wohnhaft. Ich würde ihn daten, wenn ich an einem anderen Punkt in meinem Leben bin. Ich möchte gerade nicht nach Südfrankreich. Ich möchte gerade nicht. Doch, ich möchte nach Südfrankreich. Ich möchte nicht nach Südfrankreich ziehen. Ich muss in der großen Stadt leben. Ich brauche diese freien Möglichkeiten. Aber wenn ich an einem anderen Punkt, wenn ich älter wäre, wenn ich das Gefühl hätte von, ich könnte jetzt sesshaft werden, dann glaube ich, ist man bei Arthur, der nämlich auch eine krasse Green Flag ist.
Das stimmt.
Genau richtig. Und ich glaube, es ist einfach wirklich ein ziemlich cooler, toller Typ. Und er steckt immer Theo so Geld zu, obwohl er gar kein Geld hat. Aber es ist einfach so ein richtiger Aui.
Ja.
Aui-Papa. Und ich mochte Arthur selbst, ich mochte Arthur sehr, sehr gerne. Und Len wäre aber meine Zweitwahl gewesen.
Okay.
Cara.
Ja. Also
Cara kommt immer mit so Krachern um die
Naja,
Ecke.
Also ich muss sagen, ich hatte so eine ähnliche Situation. Ich musste auch extrem Pokerface aufsetzen, weil deine Lektorin, Linda, hat natürlich rausgehauen, dass sie Ines daten würde. Und ich war so, ich auch.
Kann ich verstehen, die ist
Leute,
auch einfach saucool.
Es gibt eine Stelle, wo Alma Ines beschreibt. Und Ines macht so ein bisschen, ist so ein bisschen der Troublemaker in der Familie. Ja. Sie beugt sich den Regeln nicht, finde ich gut. Dann gibt es diese Szene und da sagt Alma, oder denkt Alma, Alma wollte mehr erfahren von dieser neuen Ines mit den neuen Haaren und den neuen Lippen. Sie wollte fragen, ob das rot abging, wenn sie jemanden küsste. Denn Alma war sicher, dass sie regelmäßig Menschen küsste. Alma wollte, das merkte sie in dem Moment, auch einfach Dinge machen und nicht nur über sie reden. Und das finde ich so schön, weil Ines ist so ein Freigeist und ich würde auf jeden Fall Ines daten wollen. Auch vielleicht, weil ich eventuell gerne mal wieder nach Paris würde.
Ja, und weil diese Freundesklicke, die du beschreibst in Paris, ist auch einfach ziemlich cool. Ne?
Also
es gibt so eine Szene, da tanzen sie und dann ist es ganz früh morgens und niemand will eigentlich nach Hause gehen und dann sagt einer von denen, ey, der Koch ist, ich koche bei uns zu Hause noch was und dann essen sie da Nudeln mit Zitronenbuttersoße und oh, es ist so lecker. Und irgendwie dachte ich mir, das ist ein Lebensgefühl, was du da beschrieben hast.
Ja, das hat sehr Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist genau das, wenn man dann solche Erlebnisse hat und mal ins Ausland geht und dann diese Leute da kennenlernt, das ist dann natürlich auch oft, wenn man zurückblickt durch so eine Linse der Erinnerung. Manchmal romantisiert man das auch ein bisschen, aber alle sind so frei in dieser Phase. Man ist in einer neuen Stadt und das wollte ich da auch so ein bisschen mit einfangen.
Die Freiheit fängst du ein.
Ja, oh, danke schön. Danke.
Ganz kurz noch, meine zweite Wahl wäre natürlich auch Len gewesen.
Echt? Okay, das ist unsere Überschneidung.
Okay, Len ist der gemeinsame Nenner.
Ja, witzig.
Es gibt ja noch eine dritte und letzte Lesestelle, die du dir rausgesucht hast. Vielleicht kannst du ganz kurz dazu etwas sagen und dann uns nochmal was vorlesen.
Wir sind jetzt, wie ihr seht, ziemlich weit hinten in der Geschichte. Es wird natürlich nicht gespoilert, aber wir sind im Haus in der Gegenwart und Alma will eigentlich, vor allem weil die beiden wenig miteinander tatsächlich reden, muss das irgendwie channeln auf eine andere Art und Weise und versucht die ganze Zeit zu malen und kriegt es nicht hin und ist total frustriert und durchbricht dieses Schweigen, indem sie auf ihn zugeht und ihn fragt, ob er ihr Modell sitzen kann. Es ist eigentlich so ein bisschen, das fand ich ganz schön, eine Klammer zu der Szene davor.
Ja.
Also es ist schon
Penny
öfter
like
passiert.
One of your French girls
2.0. Exactly. Also es ist relativ spät und sie geht auf ihn zu. Kannst du mir Modell sitzen? Sie schaut ihn von der Seite an. Er wendet den Blick nicht von dem Gemälde ab. Was für ein absurder Vorschlag, etwas so Intimes ausgerechnet jetzt. Ich kann nicht weiter von irgendwelchen Scheißbildern aus dem Scheiß-Internet abzeichnen. Sie geht zum Schreibtisch, schenkt sich ein Glas Wein ein und sieht ihn nicht an dabei. Ich schätze, wenn es dir hilft. Alma stellt die Flasche auf den Schreibtisch, lächelt ihn an und sein Herz klopft schneller. Okay, super, wirklich, danke. Setz dich hin, sagt sie und er gehorcht. Danke, schiebt sie noch einmal hinterher. Sie betrachtet ihn, wie er auf der Bettkante sitzt, sagt dann schließlich, kannst du dich hinlegen? Sein Herz klopft hart gegen seine Brust, als er sich in die Laken legt, in denen sie jede Nacht geschlafen hat. Ihr Geruch ist unausweichlich, umhüllt ihn. Er legt seinen Kopf auf das Kissen und schließt die Augen. Gut, ja, das ist super, sagt sie und baut ihre Utensilien auf. Könntest du nur, sie weist auf sein Shirt. Er hebt die Augenbrauen, muss gegen seinen Willen grinsen und sie sagt, das ist kein Flirt, das ist für die Komposition. Klar. Er streift es ab und wirft es auf den Boden, dreht sich auf den Bauch und sieht sie über den Bogen seines Oberarms hinweg an. Es vergehen mehrere Minuten in Schweigen und Alma beginnt zu malen und langsam entspannt er sich. Seine Gedanken werden lose, treiben davon, während Almas Finger nach Farben greifen, Tuben aufdrehen. Er denkt an ihre gemeinsamen Erinnerungen, die Tatsache, dass wenn man einen Menschen so lange kennt, man sagen kann, weißt du noch? Und die andere Person schon lächelt, bevor man den Satz beendet. Er sieht sie an, das hellgelbe Oberteil, und irgendwo in ihm zieht etwas. Weißt du noch Paros? Unser erster richtiger Urlaub? Sie blinzelt, die Hand am Pinsel. Hm? Das Hostel an Ostern, der Besitzer hat für alle gegrillt und Uso verteilt. Du, er muss lächeln. Du hattest ein trägerloses Kleid an, auch so gelb, und wolltest Ketchup auf deine Pommes machen, und dann ist die halbe Flasche auf dir gelandet. Er hört wieder ihr Lachen, so klar. Extra Schichten in der Bar, damit er sich den Urlaub auf Paros leisten konnte. Aufs Haus, hatte der Besitzer des Hostels gerufen, ein Glas zum Himmel gehoben, jammers. Theo hatte sie an diesem Abend gefragt, was ihre Lieblingsfarbe war, weil es ihm wie eine lächerlich einfache Frage vorkam und sie trotzdem fundamental wichtig war, wenn es um Alma ging. Sie sagte, sie wisse es nicht, und als er antwortete, es müsse doch rot sein, sagte sie, ja, natürlich ist es rot, und er dachte, dass rot zu intensiv war, zu laut, aber wenn sie danach fragen würde, dann würde er ihre Wohnung rot streichen, einen roten Wagen fahren und rote Pullis tragen. Sie hatten getrunken, zu viel. Er weiß noch, wie sie nicht aufhören konnte, die einfachsten Dinge lustig zu finden, und dann das Ketchup auf ihrem Kleid und ihr Lachen so klar. Er sah ihren Gaumen, als sie den Kopf in den Nacken warf, ihre Zähne und ihre Zunge, und er dachte sich, Gott, ich liebe sie. Dann schnell aufs Zimmer. Immer noch konnten sie nicht aufhören zu lachen, sich zu küssen, beim Küssen zu lachen. Sie lagen angezogen auf dem Bett, und als sie sich zu Theo drehte, lief eine Träne von ihrem Augenwinkel über ihre Wange, und wieder dachte er, Gott, ich liebe sie. Daran kann ich mich nicht erinnern, sagt sie. Er blinzelt. Was? Mit dem Kleid? Weißt du nicht mehr? Sie schüttelt den Kopf schnell, legt den Pinsel beiseite. Tut mir leid. Er schließt die Augen. Sie brennen so sehr und er ist müde, will in dem Moment einschlafen, nichts mehr sagen. Stille. Draußen zirpen die Grillen. Sie zeichnet weiter, Strich um Strich, fast mechanisch. Er liegt ganz still, spürt, wie sein Herz in einem Rhythmus schlägt, der ihm viel zu schnell vorkommt. Alma, sagt er schließlich, und das Wort klingt nach mehr als nur ihrem Namen, nach etwas Ungeformtem, einem Versuch. Aber er sagt nichts weiter. Und sie antwortet nicht. Stattdessen greift sie nach dem Glas auf dem Schreibtisch, trinkt einen Schluck und sagt fast beiläufig, ich glaube, das Licht ist bald zu schlecht. Sie sehen sich nicht an, als er langsam aus dem Bett steigt. Kein Blick, kein Wort, nur die Ahnung, dass da gerade etwas hätte passieren können.
Aua.
Aua. Danke fürs wirklich sehr, sehr, sehr schöne Vorlesen.
Oh, danke schön. Und
liebe
ihr versteht
das,
jetzt auch, warum wir viel geweint haben bei dem Buch.
Genau, und das wird auch nicht unbedingt besser. Aber ich glaube, wir können jetzt nicht weiter in der Geschichte fortfahren, weil dann würden wir wirklich zu viel spoilern. Und wir wollen ja noch ein paar Fragezeichen bestehen lassen. Ich finde, das ist ein sehr trauriger Moment. Deswegen beenden wir unser Gespräch jetzt noch nicht. Wir haben immer eine Kategorie, die wir in unseren Book Club Editions, die uns sehr wichtig ist, und zwar suchen Kara und ich uns unsere Lieblingszitate raus. Und wir haben auch dich im Vorfeld gefragt nach deinem Lieblingszitat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, als Autorin des eigenen Buches da ein Zitat rauszupicken.
Ja.
Du kannst dir aussuchen, ob du zuerst dein Lieblingszitat droppen möchtest oder ob Kara oder ich.
Soll ich mal anfangen?
Ja, there you go.
Okay. Ist so, wenn ich schon beim Daten nicht angefangen habe. Na gut. Okay, fair. Leute, mein Lieblingszitat ist auf Seite 278. Und ich glaube, Len sagt das. Und er sagt, ich glaube nicht, dass man einen Menschen ganz verstehen muss, um ihn zu lieben.
Oh, schön.
Ja. Kara, auch da, ne? Die holt dann immer so die Kracher raus.
Ja, wirklich.
Da muss ich dann immer erstmal überlegen.
Oh, ich wusste auch gerade, das war gerade so schön, weil ich nicht wusste, was genau auf der Seite passiert, sorry. Aber auch zu hören, dass das dein Lieblingszitat ist. Es gibt so ein paar, wo ich das Gefühl habe, das ist so ein Crowdpleaser, das gefällt den Leuten ganz gut. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht so oft jetzt gesehen oder gehört und den mag ich auch gern, wenn ich das so ganz unbescheiden sagen darf.
Ich hoffe jetzt aber auch nicht, dass ich jetzt mit so einem Crowdpleaser um die Ecke komme.
Oh.
Ich lese euch mal mein Lieblingszitat vor. Wie einsam es ist, jemanden zu lieben, weil niemanden den Menschen genauso sieht wie du. Crowdpleaser?
Habe ich schon öfter gesehen.
Scheiße. Scheiße. Aber ist auch einfach echt ein guter Satz.
Oh.
Ein guter Satz. Ja, ja. Weil ich finde das so besonders, weil ich so, diese Formulierung ist mir noch nie gekommen. Die Liebe ist so eine individuelle Wirklichkeit, die kann man nicht teilen.
Ja.
Weil nur du siehst deinen Partner oder deine Partnerin so, wie sie sonst oder er sonst nie zu sehen ist. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz besonders. Das finde ich richtig schön.
Also es ist so irre, weil wir alle das hoffentlich empfunden haben schon mal für jemanden und es trotzdem aber so einsam auf eine Art und Weise ist und da irgendwie so ein bisschen eine Traurigkeit drin liegt. Deswegen,
weil manchmal möchte man es ja auch teilen. Manchmal möchte man ja auch irgendwie bester Freund oder besten Freund klar machen, naja, aber es
schau
ist
mal,
so,
wie toll.
Also guck mal, das ist doch mega und so. Ja, das steckt alles in diesem Satz. So, Eva.
Jetzt bin ich dran, oder?
Ja.
Ich habe ein bisschen gecheatet und habe den ersten Satz genommen, weil ich ihn sehr gerne mag. Alles ist gleich, alles ist anders. Ich liebe erste Sätze und habe dann natürlich mir gedacht, okay, da muss hoffentlich ein guter bei rumkommen, wenn ich selber ein Buch schreibe. Und ich mag den Satz so gerne, zum einen, weil er, also die Worte eigentlich fast identisch sind und da so ein Rhythmus entsteht, aber auch, weil er so ein bisschen der Schlüssel ist für den ganzen Roman. Er sagt etwas aus, was man sofort spürt, was sich auch durch den ganzen Roman zieht. Diese Gleichzeitigkeit von Gefühlen. Alles ist eingefroren an diesem Ort und die beiden Personen haben sich verändert. Es kann stillstehen und trotzdem in Bewegung sein. Und diese ständige Ambivalenz habe ich versucht, irgendwie knapp auf den Punkt zu bringen. Und deswegen bin ich sehr stolz auf den Satz und mag ihn sehr, sehr gerne. Mhm. Wenn ich das wieder so unbescheiden sagen darf.
Hast du den Satz, ist das schon immer der erste Satz gewesen?
Nein. Oh mein Gott.
Das heißt, den hast du gesetzt?
Den habe ich gesetzt.
Ja.
Der ist irgendwann gekommen und dann dachte ich mir, oh, okay. Der ist nicht schlecht, kann man den nach oben schieben und so. Also.
Und Frage, weil ich habe heute Morgen gerade ein Buch beendet und habe danach wieder die erste Seite gelesen. Lest ihr die erste Seite nach dem Beenden eines Romans nochmal?
Nein. Oh, wow, das habe ich nie gehört. Interessant.
Ja, weil ich habe immer Mama das Gefühl, schon. Wenn ich anfange, dann bin ich noch nicht in der Geschichte und verstehe vielleicht die Kraft des ersten Satzes noch nicht.
Oh,
wenn
spannend.
Ich aber einmal durch die Geschichte durch bin und weiß, was alles passiert und ich auf die emotionale Reise gegangen bin,
ja.
Dann hat die erste Seite für mich eine neue Kraft.
Ja, meine Deutschlehrerin hat das auch immer gesagt.
Echt? Okay. Die war Shoutout.
Naja, jetzt ohne Scheiß, die hat gesagt, auf der ersten Seite kannst du die gesamte Geschichte ablesen. Also da ging es natürlich um so Geschichten wie Effi Briest und so.
Stimmt, das hast du mir letztens schon gesagt.
Ja, hab ich dir kurz
hast du gegen Effi Briest gehatet?
Ja. Oh, enttarnt.
Okay.
Apropos andere Bücher. Wir haben auch immer eine Kategorie, wo wir unsere Gäste fragen, und in dem Fall dich fragen, was deine aktuellen, das kann sich natürlich immer verändern, weil es so eine große, also eine schwierige Frage, deine Top 3 Bücher aktuell sind.
Horror, die Frage.
Ich
sorry.
Ich weiß, die ist richtig schlimm.
Geht's noch?
Aber die musst du jetzt beantworten.
Deswegen, ich sag so aktuell, es kann auch fluktuieren. Jetzt in diesem Moment, Eva, die hier sitzt, was ist deine Top 3?
Ich antworte ganz ehrlich. Ich glaube, ich muss drei Bücher nehmen, die mich sehr geprägt haben, die ich sehr, sehr gerne mag. Also es kommen immer wieder neue dazu, aber die drei, die ich jetzt im Kopf habe, sind so sehr gesetzt. Das ist zum einen der Distelfink von Donna Tartt, weil ich das Geschenk bekommen habe von meiner Tante in einer Phase, wo ich recht wenig gelesen habe. Da dachte ich, ach, lesen ist uncool, ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich glaube, das war so mit 17, 18 oder so. Und sie hat mir das geschenkt und das Buch hat mich tatsächlich wieder so ein bisschen zurück zum Lesen gebracht. Und allein deshalb ist es für mich ganz weit oben. Kleine Hommage, wer es gelesen hat, der Protagonist heißt nämlich auch Theo. Das ist ein kleiner Funfact an der Stelle.
Plagiat,
oh Gott. Don't sue me. aber ich liebe es, wie sie Charaktere schreibt. Ich liebe, was sie für Welten aufmacht. Ich habe das Buch ganz oft empfohlen, auch das andere Buch, Die geheime Geschichte. Im ersten Satz spoilert sie eigentlich, was passiert und schafft es trotzdem, die Spannung über den ganzen Roman zu halten. Also handwerklich ist einfach Wahnsinn. Und durch sie habe ich auch andere Autoren kennengelernt, die ich total toll finde. Der zweite Roman ist ziemlich umstritten und das muss ich mit einem großen Disclaimer sagen. Das ist Lolita von Wladimir Nabokov. Mhm. Einfach, weil das ein Buch ist, da musste ich mit Leuten drüber reden, weil ich es kaum alleine ertragen habe. Das hat mir gezeigt, wie verführerisch und schlimm Sprache sein kann. Also wir haben hier eine ganz schlimme Situation und einen schlimmen, schlimmen, schlimmen Protagonisten. Und der nimmt uns mit auf eine Reise. Das war auch mein erster unzuverlässiger Erzähler, den ich jemals kennengelernt habe. Und der lullt uns ein mit einer Sprache. Also Wladimir Nabokov schreibt auf Russisch, Französisch, Englisch und spielt mit Worten auf eine Art, wo ich mir dachte, boah, ich habe das gelesen, da war ich auch, glaube ich, 20 und war so, mein Hirn hat einmal den hier gemacht, weil ich dachte, das geht, das kann Sprache und so schlimm und grausam kann auch Sprache sein und ich musste dann darüber reden. Ich konnte das nicht mit mir alleine ausmachen und es ist auch schmerzhaft, immer sich wieder dran zu erinnern, weil es so schlimme Themen sind, aber das ist ein Buch, was ich immer wieder anbringe und immer wieder dran denken muss. Und das dritte ist, das ist vielleicht ein bisschen lustig, aber die Tribute von Panem. Das habe ich gelesen halt in meiner Teenie-Phase und ich glaube wirklich, dass das mich geprägt hat, ganz extrem als Mensch. Das ist, ich habe damals, glaube ich, diese politische Ebene nicht ganz umrissen und jetzt aber natürlich total.
Also Fun Fact, bis Januar 2026 hat Kara noch keinen einzigen Film gesehen.
Oh mein Gott.
Das hat sie mir dann gesteckt.
Wirklich?
Das konnte ich gar nicht auf mir sitzen lassen und dann haben wir im Januar einen Marathon, also ein Tribute vom Panem-Marathon
ich bin so neidisch.
Im Wohnzimmer stattfinden lassen.
Das war geil, weil wir haben die dann halt wirklich einen nach dem anderen weggebinged und der Auftakt war in London ein Theaterstück, das hat Yannick und meine Mama haben sich verschwört und haben mir das dann gemeinsam zu Weihnachten geschenkt. Und dann haben wir uns diese Inszenierung in London angeschaut.
Genau, es gibt
angeschaut.
Die Hunger Games in London.
Ja, was? Die haben dafür extra ein Theater gebaut, das ist richtig krass.
Das ist richtig insane.
Bald nach London, oder?
Ja,
klar. Und was du
gutes
sagtest,
Weihnachtsgeschenk.
Ne? Also das ist wirklich, wir haben es auch nicht mehr im Kopf gehabt, dass der Film so politisch und aktuell ist, vor allem der erste.
Ja,
ne?
Wahnsinn.
Das ist wirklich absurd.
Und das, glaube ich, zu lesen in diesem Alter, wo man so 14, 15, 16 ist, das merkt man gar nicht so sehr, aber das war auch diese Art von Buch. Ich weiß noch, da waren wir irgendwo im Urlaub und das war das Buch, wo ich Pläne für abgesagt habe und gesagt habe, nein, ich möchte auf dem Hotelzimmer bleiben.
Ich
muss das, also auch was einen Plot machen kann, was einen reinziehen kann und so konsumiert. Und ich habe das vor kurzem dann wiedergefunden bei meinen Eltern im Bücherschrank, das Buch, was ich auch gelesen habe in dem Alter und habe dann da so Flecken drin gefunden und so irgendwie, weiß nicht, was ich da im Bett gegessen habe, als ich es gelesen habe und dachte mir so, oh, ich habe immer noch dieselben Gefühle. Es kommt auch der Film dieses Jahr raus für den neuen Teil. Also ich bin da immer noch ein totales Fangirl und da würde ich sagen, das hat mich auf jeden Fall auch sehr geprägt.
Das finde ich eine sehr spannende Top 3. Danke. Danke, dass du dich reduzieren konntest auf drei Bücher. Das ist wirklich eine schwere Frage. Wir haben natürlich noch einen Classic für dich. Und zwar spielen wir immer ein ganz winziges Entweder-Oder-Spiel mit unseren Gästen und Gästinnen. Kara und ich stellen dir Fragen, die es knapp und ohne lang zu überlegen zu beantworten gilt.
Okay.
Und Kara darf starten.
Hardcover oder Taschenbuch?
Taschenbuch. Sorry.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Eselsohren, sorry, Yannick.
Bücherregal sortieren, alphabetisch oder nach Farben?
Alphabetisch, sorry.
Buch mit Notizen vollkritzeln oder es heilig und unberührt lassen?
Mit Notizen vollkritzeln, yes. Das ist die Erfahrung, das gehört dazu für mich.
Mitten im Kapitel einschlafen oder nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts?
Oh, Nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts.
Buch nach Cover oder nach Klappentext kaufen?
Klappentext, natürlich.
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 Du flunkerst.
Ja, ich glaube, da wird die Nase ein bisschen lang. Das ist schon mal passiert auf jeden Fall. Also wenn ein richtig krasses Cover da ist, dann gucke ich mir den Klappentext genauer an, sagen wir mal so. Hm.
Also das Entweder-Oder finde ich jetzt spannend mit dem Insight zu Tribute und von Panem. Fantasy mit 7 Bänden oder Roman mit 300 Seiten?
Roman mit 300 Seiten. Ich denke nicht groß drüber nach, ich antworte einfach, das ist richtig so. Ja.
Lieblingsbuch verleihen, Risiko oder niemals aus der Hand geben?
Oh, scheiße. Ich finde eigentlich verleihen total schön, aber es kommt darauf an, welches Buch. Also ein paar Bücher würde ich nicht verleihen. Das würde ich nicht verleihen. Aber ansonsten Bücher zu lesen, auch von Freundinnen, wo sie Sachen reingeschrieben haben und sowas, finde ich ganz, ganz toll. Aber kommt auf das Buch an.
Liebesdreieck oder Anti-Held mit Daddy-Issues?
Liebesdreieck.
Happy End oder offenes Ende?
Offenes Ende.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Ein Buch 10-mal lesen oder immer etwas Neues?
Oh, ich bin schon ein Re-Reader auf jeden Fall von den Romanen, die mir sehr nahe gegangen sind. Also vielleicht 10-mal lesen? Was habt ihr gesagt? 10-mal, oder? Das ist ein bisschen viel.
10-mal oder immer etwas Neues.
Letzte Seite zuerst lesen oder niemals spoilern?
Oh Gott, niemals spoilern. Wer liest denn die letzte Seite zuerst? Macht ihr das?
Nee. Yeah?
Nee. Schon wieder? Dieselbe Person. Oh mein
Unser
Gott.
Unicorn.
Buch verfilmen oder lieber als Buch lassen?
Risky, aber wenn es eine gute Verfilmung ist, dann kann das sehr, sehr, sehr,
sehr
toll
sehr
sein.
Sehr geil sein, ja.
Ja.
Ach Eva, es war so schön, dass wir uns heute mit dir über Weißer Roman...
Weißer Sommer.
Weißer Roman, oh mein Gott. Über den Roman Weißer Sommer. Weißer Sommer unterhalten konnten. Und ich fand das, also ich finde es auch so schön, dass wir uns kennenlernen durften.
Ja, es war wirklich sehr, sehr schön, mit
das
euch
war,
zu sprechen.
Das haben wir ja nicht erst heute, wir haben ja schon länger Kontakt und es war jetzt irgendwie eine tolle Reise. Wir sind ganz stolz und froh, dass wir hier im Kolosseum die Buchpremiere feiern durften. Weißer Sommer gibt es seit einer Woche beim Rowohlt Verlag, aktuell auf der Bestsellerliste. Und es ist wirklich eine riesige Leseempfehlung.
Dankeschön.
Dann danken wir natürlich noch ein paar anderen Herrschaften. Wir danken zum Beispiel dem Rowohlt Verlag. Wir danken Linda, wir danken Lisa und wir danken Caroline.
Dann wollten wir gerne der Buchbox Berlin danken, die das Event hier heute Abend organisiert hat.
Und dann, die Namen finden zwar schon in so einem Abspann statt, aber wir wollen ihnen einmal persönlich hier auf der Bühne danken. Wir danken einmal unserem Maskottchen Felix, dass er uns die ganze Zeit begleitet.
Dann wollen wir uns bedanken bei ChopChop Studio, vor allem bei Benjamin Held, der heute tatkräftige Unterstützung mitgebracht hat und hier die Live-Podcast-Folge und alles, was drumherum technisch passiert, mit uns verantwortet hat. Vielen Dank dafür.
Und wir danken der Community. Wir danken, dass ihr seit 9 Monaten fleißig mit uns mitlest und mit uns auf diese Lesereise geht. Danke.
Ihr habt das total schön zusammengefasst, aber bevor ich auch noch irgendwie eine zweite oder dritte Danksagung verfalle, aber Rowohlt, vielen, vielen Dank, Buchbox, meine Family, meine Freunde, die hier aus den verschiedensten Ecken gekommen sind und natürlich auch jede einzelne Person, die hier ist und eine Karte gekauft hat und gelesen hat. Ich bin so, so dankbar für jede einzelne Person von euch und vielen, vielen Dank an euch beide. Ihr habt das so besonders für mich heute gemacht. Das ist so ein tolles, tolles Event gewesen, ein toller Tag für mich gewesen. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank. Das war es jetzt aber wirklich.
Und ich möchte noch einer Person danken. Kara.
Oh.
Dir möchte ich danken.
Danke, Janik.
Ich möchte dir danken, dass unsere Freundschaft wirklich durch dieses Projekt noch sehr viel stärker geworden ist und dass wir unsere Leidenschaft so ausleben dürfen gemeinsam. Ich liebe es.
Ich liebe es auch.
Danke. Danke, Dankeschön. Dass ihr heute hier wart. Schönen
vielen,
Abend noch.
Vielen Dank.
Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von ChopChop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Janik Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosik.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.